ob vielleicht noch Menschen dazugekommen sind, die zum ersten Mal in unserem Gottesdienst sind, die noch nicht die Hand gehoben haben. Niemand mehr? Gut, wir wollen ja nicht versäumen, jeden zu begrüßen. Wer war den letzten Sonntag im Gottesdienst hier? Vielleicht könnt ihr mal kurz die Hände heben. Ja, das war eine ganze Menge. Und ich habe so denken müssen, der Thomas Hoffmann hat ja letzten Sonntag gepredigt. Und ich habe während so vieler Stellen, die er uns hier verkündet hat, musste ich schmunzeln. Ich habe gedacht, bravo, bravo, das ist der Teil 1 und heute kommt dann der Teil 2. Ja, und wer die Predigt von vergangenen Sonntag versäumt hat, ich empfehle euch wirklich, nehmt sie mit, denn das ist ein rundes Ganzes. Ich wusste nicht, was der Thomas predigt und der Thomas weiß mit Sicherheit nicht, wovon ich predige, aber Gott hat es gewusst. Und er hat es geführt, dass diese beiden Predigten so richtig schön zusammenpassen. Es ging vergangenen Sonntag darum, dass wir aufstehen. Erinnert ihr euch noch? Ja? Es war ein Aufruf, aufzustehen aus einem eventuell manchmal so ein bisschen schläfrigen und bequemen Christsein heraus. Und wenn wir dann aufgestanden sind, was wir dann tun, was hört ihr dann jetzt heute, was da dran sein kann? Und zwar geht es auch bei uns heute wieder um Josua. Der Schwerpunkt vom Thomas lag auf Kaleb und meiner liegt auf Josua. Und zwar Josua 13, Vers 1 und 2. Da lesen wir, Josua war alt und betagt, aber des Landes war noch übrig. Und das hat bei mir schon genügt. Als ich diesen Satz gelesen habe, da habe ich gedacht, uns geht es doch heute eigentlich überhaupt nicht anders. Ja, wir dürfen noch so alt werden. Es bleibt immer noch Land übrig, das wir einnehmen sollen. Für das wir auch gesetzt sind von Gott. Ein ganzes Leben lang, glaube ich, reicht da nicht aus. Um das Land, das von Feinden besetzt wird oder von Feinden besetzt ist, immer noch freizukriegen. Und um kurz auf Josua nochmal einzugehen, der Thomas hat ja schon einige Erklärungen abgegeben. Josua war Moses Gehilfe über lange Jahrzehnte, 40, 45 Jahre sicherlich. Hat er treu das ausgeführt, was Mose ihm gesagt hat. Und jetzt, wo Mose tot war, da war Josua dran, das Volk in das verheißene Land zu führen. Und wisst ihr, ich habe so denken müssen, um die Feinde Gottes auszutilgen, hat Gott sein Volk benutzt. Er hätte ja auch Scharen von Engeln schicken können, die alles ihn weggefegt hätten. Das wäre für ihn gar kein Problem gewesen. Aber er hat es durch sein Volk getan. Gott hatte ihnen zwar das Land verheißen, er hat es ihnen zugeteilt, aber erobern mussten sie es selbst. Das sollte uns auch was zu denken geben. Es war ein Geschenk Gottes, dieses Land, gar keine Frage. Aber es konnte nur durch richtige, harte Kämpfe erobert und besetzt werden. Und sie mussten auch über jeden Fußbreit des Landes laufen. Buchstäblich, ganz praktisch. Sie mussten es einnehmen. Und wisst ihr, das ist manchmal ein bisschen mühselig. Auch wir müssen das heute. Auch wir müssen das Land, das Gott für uns vorgesehen hat, einnehmen. Und da, es geht nicht immer gleich so mit Hau, Ruck, sondern es bedarf vieler Kleinarbeit oftmals. Gott hatte Grenzen festgesetzt, das nur mal so zur Information, zu Abraham und Mose. Er hatte versprochen, das Land würde von der Wüste im Süden bis zum Gebirge des Libanon und vom Euphrat im Osten bis zum Mittelmeer reichen, bis zum großen Meer reichen. Und interessant ist, dass das Gebiet, welches in der Zeit von Josua erobert wurde, viel kleiner war als das, was Gott den Israeliten versprochen hatte. Und selbst zu der Zeit, als David und Salomo ihr Reich hatten, da gab es immer noch Gebiete, die nicht eingenommen waren, über die sie lediglich so einen gewissen Einfluss hatten, aber es war nicht ganz eingenommen. Und ich habe mir so meine Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, wann wird denn das sein? Wann wird diese Nation Israel diese Ausdehnung haben, wie Gott sie vorhergesagt hat? Denn das Land gehört ihnen ja. Nur sieht das keiner, ja, weil keiner mehr in die Schrift guckt. Und selbst die Israeliten auch heute, die Juden, die sind manchmal auch, die geben Land ab, was gar nicht dran ist und so weiter. Aber da wollen wir gar nicht heute drüber reden. Ich habe so ein bisschen nachgeforscht und bin auf so ein paar Aussagen gestoßen. Eine, also dass die Propheten erklären, dass zur Zeit der Wiederkunft Christi Jesus die Juden wieder vereinen und in dem Land über ein bekehrtes und erlöstes Israel gesetzt sein wird. Also lassen wir das einfach mal so stehen, aber ihr könnt nachschlagen, auch für die Kassette. Man kann in Jeremia 16, Vers 14 bis 16, in Amos 9, Vers 11 bis 15 und Zacharia 8, bis 4 bis 8 über diese Themen nachschlagen. Und es ist schon mal ganz interessant, das zu sehen. Aber gehen wir zum Josua zurück. Der hatte jetzt eine riesige Aufgabe. Er sollte Kanaan erobern. Und man kann sich das so vorstellen, bis jetzt war er immer nur die zweite Reihe gewesen. Mose war der Führer des Volkes. Mose hat entschieden, Mose hat bestimmt. Mose hatte diesen intensiven Kontakt zu Gott. Und jetzt starb Mose und dann sagt Gott ihm, er soll das jetzt tun. Dass dem erstmal das Herz ein bisschen in die Schuhe gerutscht ist, das kann man sich lebhaft vorstellen. Denn jetzt hatte er die ganze Verantwortung zu tragen. Es ist ja viel einfacher, etwas zu tun, was man mir sagt, als wie wenn ich jetzt selbst diese Entscheidungen treffen muss und muss anderen Befehle geben und Weisungen geben und auch verantwortlich dafür sein, was ich da sage. Josua und Kaleb, haben wir letzten Sonntag schon gehört, waren ja zwei von diesen 12 Kundschaftern, die dieses Land schon 40 Jahre vorher erkundet hatten. Ja, also Josua wusste ganz genau, was da Sache war. Da waren schwere Krieger, die ihm entgegenstehen würden. Da waren befestigte Städte, da waren Riesen, was sie da nicht alles gehört hatten. Und ich habe so gedacht, wisst ihr, damals, als das Volk diesen Auftrag bekam, sie sollen das Land einnehmen, da haben sie auf 10 Menschen gehört. Gott hatte ihnen gesagt, ich werde mit euch sein. Aber nein, sie haben auf 10 Menschen gehört, anstatt auf Gott. Und mussten aufgrund dessen 40 Jahre durch die Wüste laufen. Meine Erkältung ist ein bisschen. Und Josua wusste das. Denn er war einer von zwei, die gesagt haben, wir schaffen das. Wir gehen in dieses Land hinein und wir nehmen dieses Land ein. Aber es hat nichts genutzt. Sie haben nicht auf ihn gehört, sondern sie haben auf die anderen 10 gehört. Und jetzt stand er wieder vor dieser Situation. Er sollte das Volk über den Jordan führen. Und genau die gleiche Situation war wieder da. Er hat sich bestimmt gedacht, werden sie denn diesmal gehorsam sein? Werden sie dieses Mal das tun, was Gott jetzt sagt? Er war bestimmt unsicher und ja, es war ihm bestimmt nicht ganz so sehr wohl. Und ich habe so gedacht, es ist heute eigentlich so viel anders. Zu mir hat mal jemand gesagt, oh ja, die Juden, die waren ja immer so ungehorsam. Die haben das gar nicht verdient, das Volk Gottes zu sein. Da habe ich der Person gesagt, was ist denn mit uns heute? Sind wir eigentlich heute so viel anders, wie die Juden das waren? Sind wir immer so gehorsam, wie wir das sein sollten? Richten wir uns immer aus nach dem, was Gott uns sagt? Ist es unser Ziel und unsere Bestimmung, ja, das zu tun, was Gott für uns vorgesehen hat, in seine Bestimmung hineinzukommen? Oder laufen wir unsere eigenen Wege, bauen unsere eigenen Dinge? Es gäbe noch viel dazu zu sagen. Wichtig ist nur, dass wir uns überlegen, sind wir bereit? Sind wir bereit, diese gewonnenen Erkenntnisse, die wir erhalten in unserer Zurüstung, an andere weiterzugeben? Sind wir bereit, die Zeit dafür zu investieren, die das auch erfordert? Und die Liebe und die Geduld, die wir brauchen? Sind wir bereit, ein Soldat Gottes zu werden? Dann irgendwann ein Offizier, der wieder andere ausbildet. Sind wir dazu bereit? Haben wir uns darüber schon mal Gedanken gemacht? Wisst ihr, mein Anliegen heute ist, dass ihr diesen Jordan überquert, dass ihr eine bewusste Entscheidung trefft, Gott zu folgen, was immer er auch mit euch vorhat, in ein eventuell unbekanntes Gebiet hineinzugehen. Wisst ihr, ein Kämpfer Gottes zu sein, ist was ganz Tolles. Denn wenn man einen Feind vor sich hat, der weder so eine Waffenrüstung hat, noch den Sieg eigentlich erringen kann, er hat eigentlich, wenn wir es richtig machen, keine Chance, den Sieg zu erreichen. Denn er ist ein besiegter Feind. Er wurde schon vor 2000 Jahren am Kreuz von Jesus Christus besiegt. Ja? Wir treten nur in die Fußstapfen von Jesus hinein. Er wird manchmal größer gemacht, als er ist. Glaubt mir das. Und dann noch etwas. Vor diesem Wort Gottes kann er sich nicht verstecken. Kein Dämon und der Feind, der Teufel selbst auch nicht. Wenn er bis an die Enden der Erde geht, das Wort findet ihn. Wenn wir es aussprechen. Und Gott sagt, sein Wort läuft schnell. Das reicht mir. Mir ist es auch egal, wo er ist und wo er sich aufhält. Wenn er mir in die Quere kommt, dann werde ich das tun, was die Bibel sagt, was ich tun soll. Und es wird ihn immer treffen. Denn es gehört zu unserem Erbteil, dass wir herrschen. Glaubt ihr das? Es gehört nicht zu unserem Erbteil, dass wir ein Leben lang den Schwanz anziehen vor einem Feind, vor dem wir Angst haben, weil wir nicht wissen, wer wir sind und was wir sind. Und welche Macht uns zur Verfügung steht. Wir haben eine unglaubliche Macht im Geistlichen. Wir können ganz viel bewegen. Wir können ganz viel erreichen. Und wir sind dazu gesetzt, damit die da draußen in der Welt, die noch nicht frei sind, dass sie frei werden. Dass sie erreicht werden durch den Heiligen Geist. Er will sie durch uns erreichen. Wie immer das geschieht. Und da ist manchmal geistiger Kampf vonnöten. Gebet und geistiger Kampf. Und das ist nichts, wovor man Angst haben muss, sondern ganz im Gegenteil. Wenn ihr euch erstmal eurer Vollmacht bewusst seid, die ihr habt, dann ist das einfach ein Dienst wie jeder andere. So wie Lobpreis, wie Gebet und ja, was es alles für Dienste gibt. Aber das sollte ein fester Bestandteil eures Lebens sein, dass ihr in diesen geistlichen Kampf hineintreten wollt. Denn es gehört zu unserem Erbteil wirklich zu herrschen. Das heißt ja nicht umsonst, wir sollen die Tore der Feinde auch besitzen. Und ich möchte schließen mit einem Satz, den ich mir bei Hartwig Henkel gehört habe. Er hat mir gut gefallen. Da hieß es, mit jedem Bekenntnis von unserer Seite, das aus dem Wort Gottes kommt, nimmt das Licht in der Welt zu. Wir sind dazu da, die Finsternis durch das Licht zu erhellen. Wisst ihr, wir sind kleine Lichter und jeden Schritt, den wir tun, in ein besetztes, dunkles Land hinein, tragen wir das Licht hinein. Es ist einfach so. Und die Dunkelheit muss weichen dem Licht. Und der Feind muss Jesus Christus weichen. Und wir tragen Jesus überall hin. Und nichts und niemand soll uns wirklich daran hindern und behindern. Aber bevor wir den Gottesdienst beenden, möchte ich trotzdem noch Raum geben für eine Entscheidung. Und ich denke, sie wird euer Leben verändern. Wisst ihr, es ist mir wichtig, dass ihr euch bewusst seid darüber, dass ihr eine Waffenrüstung habt, die euch zur Verfügung steht. Dass ihr sie bewusst anzieht und nie mehr aus. Dass ihr Acht darauf habt, dass der Feind sie euch nicht raubt, Stück für Stück. Wisst ihr, die Schuhe zum Beispiel, die zieht er manchem Christen aus. Er wird bequem, er wird laschi, bisschen läppsch in seiner Art, keine Lust mehr zu gehen. Das heißt, da fehlt schon das Öl. Ja, da fehlt schon das Wasserbad, da fehlt schon so vieles, bis die Schuhe dann mal ausgezogen werden. Sind wahrscheinlich schon andere Teile der Rüstung nicht mehr an ihrem Platz. Dann kann sowas alles passieren. Und es kann jedem von uns passieren, ja? Es ist auch mir schon passiert. Aber wenn man es dann merkt, dann zieht man sie wieder an. Und ich sage nochmal, man sollte sie nur einmal anziehen, aber nie mehr aus. Es ist mir wichtig, dass ihr diese Waffenrüstung betrachtet, die ihr da anhabt und was es für euch bedeutet, dass ihr das nochmal durchgeht, in Gedanken und im Gebet. Dann ist es mir ebenfalls wichtig, dass ihr in die Bestimmung Gottes hineinfindet, Stück für Stück und Schritt für Schritt. Auch das ist ganz wichtig, dass ihr diesen geistlichen Jordan da überquert und aus einem fleischlichen Leben heraus, aus eigener Anstrengung, aus einem, ja, man strengt sich manchmal so arg an. Auch das ist mir schon passiert. Und es ist immer schlecht. Es bringt uns nichts, es führt uns zu nichts und nur in eine Erschöpfung hinein, in eine Hilflosigkeit hinein, in eine Kraftlosigkeit hinein. Und das ist nicht das Ziel, das Gott für uns hat. Also diesen Jordan zu überqueren und diese Entscheidung auch ganz fest zu machen, ganz bewusst zu treffen. Nicht mehr aus eigener Kraft zu laufen, sondern mit der Hilfe Gottes jetzt neue Wege zu gehen. Auch bereit zu sein, sich von Gott neue Wege führen zu lassen. Und keine Angst davor zu haben, denn er wird es immer gut machen, er wird es immer richtig richten. Ja, und dafür möchte ich jetzt Raum geben. Vielleicht, Melli, machst du uns noch ganz kurz ein bisschen Musik. Und wenn dann jemand da ist, der sagt, okay, Ich habe die Entscheidung vielleicht schon mal getroffen, aber irgendwo spüre ich gar nicht mehr so sehr, dass sie noch so mein Leben trägt. Dann triff sie einfach neu. Und wenn du sie noch nie getroffen hast, dann triff sie auch heute Morgen neu. Das letzte Mal seid ihr aufgestanden und heute habt ihr die Möglichkeit, weiterzugehen. Und ich möchte jetzt beten und bitte dich einfach, Heiliger Geist, dass du deinen Kindern zeigst, was dran ist in ihrem Leben, wo sie eine Entscheidung treffen müssen, dass sie die
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten, Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.
Da war die Person still. Ich denke, dass eigentlich nur eine kleine Gruppe von Christen diesen Kampf wagt, um heute unser Land frei zu bekommen. Wenn weltweit alle wiedergeborenen Christen, lebendige Christen, den Kampf führen würden, zu dem wir Vollmacht haben und zu dem wir auch geschickt sind, dann glaube ich, würde es in der Welt ein bisschen anders aussehen. Es waren hier 38, 40 Jahre vergangen. Josua hatte sich bewährt, haben wir schon gesagt. Und ich habe so gedacht, bei Josua war Treue die Voraussetzung dafür, dass er in seine Bestimmung hineingefunden hat. Treue. Treue über fast 40 Jahre. Ja? Er war nahtlos immer an der Seite von Mose. Er hat immer getan, was er tun sollte. Er war immer ein Diener Gottes in dieser ganzen Zeit. Und er ist mutig dann auch in diese Bestimmung hineingegangen. Und ich fand, da gehörte wirklich viel Mut dazu. Und wisst ihr, wenn Gott einen Befehl gibt, dann erleben wir auch sehr oft, dass er eine Zusage macht. Wenn Gott zu dir sagt, von mir aus, geh nach Afrika und verkünde das Wort Gottes dort, dann musst du dir eigentlich überhaupt keine Sorgen und Gedanken darüber machen. Werde ich das schaffen? Wie komme ich dahin? Was ist Sache? Wird Gott mit mir sein? Das sind alles unnütze Gedanken. Denn wenn er dich schickt, wenn er dich bestimmt zu einem Dienst, zu einer Aufgabe, dann rüstet er dich auch dafür zu. Dann hat er dich schon eventuell zugerüstet. Und wenn nicht, dann geh du mutig in diese Zurüstung hinein. Wenn du Visionen bekommst von Gott, hab keine Angst davor. Denn Gott ist dafür verantwortlich, dass wir in diese Bestimmung dann auch hineinkommen. Wir brauchen nur gehorsam und treu zu sein. Und wir lesen ja auch in Anfang von Josua, da wird dreimal gesagt, sei mutig und stark. Ja, das brauchte Mose auch, denn Stärke und Kraft würde er absolut brauchen, um diesen anstrengenden Feldzug dort über die Bühne zu kriegen. Aber noch etwas sollte Josua klar sein. Und zwar vorrangig, dass er das aufgrund des Zuspruchs von Gott erfolgreich durchziehen würde. Nicht aus eigener Kraft. Ja, dass er das Volk Israel leiten würde, sodass es das Land in Besitz nehmen konnte, das Gott für dieses Volk vorgesehen hat. Weil es den Vorvätern versprochen war. Das war eine alte Verheißung, eine alte feste Zusage. Aber ganz egal, wie alt die Zusagen sind, ja, sie gelten heute genauso für uns, wie sie damals für Josua gegolten haben. Jetzt hatte Josua eine wichtige Position inne. Es war für meine Begriffe eine der schwierigsten Zeiten des Volkes Israel überhaupt. Aber wie auch immer, das Volk Israel ist durch diesen göttlichen Vertrag der Eigentümer des Landes, auch wenn bis heute das ganze Land noch nicht besetzt wurde und stellenweise das Land auch wieder ein bisschen abgegeben wurde. Wisst ihr, das Wirken Gottes ist oft sehr abhängig von dem Gehorsam des Volkes. Und das lesen wir in der ganzen Schrift, vor allen Dingen im Alten Testament. Sie waren mal gehorsam, dann waren sie oben, sie waren ungehorsam. Dann wurden sie in Gefangenschaft geführt, dann kamen Kriege. Dann waren sie wieder gehorsam, dann hat Gott sein Volk wieder befreit. Es war immer ein Auf und ein Ab. Und ich denke, auch wir erleben manchmal solche Auf- und Abs in unserem Leben, wenn wir dann wieder mal eigene Wege laufen und eigene Dinge basteln. Aber so wie diese Israeliten müssen auch wir heute über alle Gebiete laufen, die unser Erbe darstellen. Und wenn ich Gebiete sage, dann meine ich die Erkenntnis des Wortes Gottes. Da gibt es ganz vieles, was wir erkennen müssen, und um darin leben zu können. Auch für uns heißt das heute, Stück für Stück müssen wir den Feind zurücktreiben. Erst aus unserem eigenen Leben und dann aus dem Umfeld, in das Gott uns hineingestellt hat. Und diesen besetzten Boden einfach wieder erobern. Und so wie die Israeliten verschiedene Völker schlagen mussten, es waren ja viele Völker, die dort wohnten in diesem Land, das ihnen gegeben war, so müssen auch wir heute viele Schlachten oftmals schlagen. Nicht nur eine. Mehrere. Immer wieder mal wird es dran sein, dass wir kämpfen, diesen geistlichen Kampf machen. Und das ist mir heute ganz wichtig, dass ihr das versteht. Und dass ihr auch Mut bekommt, in diese Kampfführung hineinzuwachsen und hineinzugehen. Denn das sind wir als Christen, ohne dass wir geistigen Kampf machen. Dann sind wir ziemlich hilflos. Und ich habe so denken müssen, ich habe Söhne gehabt, die waren bei der Bundeswehr und bevor die irgendetwas Wichtiges taten, hatten die eine Grundausbildung. Das heißt, sie wurden ja darüber gelehrt, wie man mit einer Waffe umgeht. Denn wenn man eine Waffe in die Hand bekommt und weiß, sie nicht zu handhaben, dann kann ich damit nicht allzu viel anfangen. Und so ist es auch für uns als Christen. Wenn wir sagen, ja, unser Schwert. Ulrike hat es schon so schön gesagt, das ist unser Schwert, das Wort Gottes. Aber wenn wir ja nicht wissen, was da drin steht, wenn wir nicht wissen, was uns dort gehört aus diesem Wort, wenn wir die Verheißungen nicht kennen, ja, was nutzt es uns denn dann? Dann ist es nur ein Buch. Und damit erschreckst du den Feind überhaupt nicht. Du musst schon wissen, was geschrieben steht. Dann ist noch sehr wichtig die Zurüstung. Die Zurüstung. Wir müssen zugerüstet werden, damit wir wirklich diese Armee Gottes beitreten können. Ohne Zurüstung läuft gar nichts. Man gibt ja keine Babys und Kleinkinder in den Kampf hinein. Also wenn ihr erst frisch bekehrt seid, neu bekehrt seid oder euch überhaupt erst mit dem Gedanken Jesus Christus beschäftigt und befasst, dann seid erst einmal entspannt. Ja, ihr braucht noch nicht zu kämpfen. Für euch wird noch gekämpft. Ihr wächst Stück für Stück, so wie der Heilige Geist das für gut findet. Und dann werdet ihr langsam erwachsen im Glauben. Und dann werdet ihr Kämpfer sein, wenn ihr euch dazu entscheidet. Wenn ihr das denn wollt. Denn ich glaube, viele können von sich sagen, ich bin Christ, ich bin auch von Neuem geboren. Das Leben Gottes ist in mir. Aber ich glaube, nicht so viele können sagen, ich bin ein Jünger. Und ich glaube, das sollte unser Ziel sein, dass wir Jünger werden. Hier in dieser Gemeinde gibt es gute Ausrüstung zu haben. Nicht nur der Sonntagsgottesdienst mit der Predigt, auch in unseren Zellen können wir wachsen. Da wird das Wort gelehrt, da werden wir zugerüstet, da werden wir zu starken Christen wachsen. Wir haben unsere Bibelschule und Veranstaltungen, das Bewo nicht zu vergessen. Es gibt viele Möglichkeiten, wo man Nahrung hier aufnehmen kann und das ist sehr kostbar, sehr wichtig. Gehen wir nochmal zum Josua. In Josua 3, Vers 19, da beschreibt die Schrift, dass die Jordanüberquerung ansteht. Es sind ca. 2 Millionen Menschen über diesen Jordan gegangen. Und davon waren 40.000 schwerst zum Krieg gerüstete Männer dabei. Und diese Jordanüberquerung, die stellt auch für die Gläubigen in unserer Zeit ein Voranschreiten von einer Stufe des geistlichen Lebens zu einer anderen Stufe dar. Es ist ein Bild für den Beginn des geistlichen Kampfes. Das heißt, wir sind bereit, das Land einzunehmen, das Gott für uns vorbereitet hat. Es bedeutet das Ende eines Lebens aus menschlicher Anstrengung und das Hineintreten in ein Leben aus Glauben und Gehorsam. Es ist eine wichtige Entscheidung, diese geistliche Jordanüberquerung. Und manche bleiben an diesem Fluss stehen, geistlich, symbolisch gesehen. Sie bleiben an diesem Fluss stehen. Was ist ihnen so risikoreich? Denn dieser Fluss führte zu der Zeit von Josua Hochwasser. Er war so richtig über die Ufern getreten. Es war ein reißender Fluss. Und ich habe so gedacht, 2 Millionen Menschen, also wenn ich mir denke, diese Zelte, wenn ich die all zählen wollte und schaue so über das Land vom Flugzeug aus, das war bestimmt eine riesige Fläche, die dort bis ganz weit hinten hinführte, wo die Hintersten überhaupt nicht gesehen haben, in welchem Zustand dieser Fluss war. Die konnten gar nicht sehen, dass dort Hochwasser war. Nur die gerade vorne an der Front waren, die sahen, der Fluss führte Hochwasser. Und nachdem sie über diesen Fluss gegangen sind, hätten sie auch nicht mehr zurückgehen können. Denn Gott hat ja das Wasser angehalten, damit sie hinüber konnten. Und ohne Lebensgefahr wäre dieser Rückschritt überhaupt nicht möglich gewesen. Und Jesus sagt auch nicht umsonst im Neuen Testament, dass wir nicht zurückschauen sollen. Wir sind sonst für den Flug nicht geeignet. Was sollte uns zu denken geben? Hier, für die Israeliten gab es nur ein Voranschreiten und für uns sollte das auch so sein. Ganz abgesehen davon, ich habe mir so vorgestellt, ja, diese Kanaaniter, als sie gesehen haben, welche Massen an Menschen da in ihr Land hineinquollen. Und die haben da auch sehr wohl gesehen, dass Gott da schon wieder mal das Wasser angehalten hat, damit die all trockenen Fußes über den Fluss gehen konnten. Und was passierte da? Da war was ganz Entscheidendes passiert. Denn diese Kanaaniter wurden jetzt in eine Verteidigungsposition gebracht. Ja, nicht mehr in eine angreifende, sondern in eine Verteidigungsposition. Und ja, wenn ich mich verteidige vor Schlägen, dann bin ich so. Wenn ich aber schlage, dann stehe ich so. Das ist ein Unterschied, ja? Amen. Wisst ihr, wenn wir erst einmal unser ererbtes Land betreten haben, dann sind wir automatisch die Angreifer. Und in diese Position hat uns Gott auch gesetzt. Das ist auch die Bestimmung für uns. Wir sollen nicht in einer Verteidigungsposition permanent sein. Oh, wir arme Christen und der böse Feind, der ständig angreift. Dann haben wir etwas nicht verstanden. Dann müssen wir noch ein bisschen dazulernen, wenn wir das so sehen. Angreifende, vorwärtsstürmende Position, die ist für uns Christen gedacht. Aber bevor wir jetzt großartig nach außen hin Land einnehmen, unser Umfeld einnehmen, müssen wir erstmal das Land in uns selbst einnehmen. Und ich glaube, das ist ein schweres Land, was dort einzunehmen ist. Das Land nach außen hin, für andere kann man ganz wunderbar kämpfen. Da kann man auch ganz wunderbar beten. Aber wenn es an dich selbst geht und du musst in deinem Leben erst etwas tun, dann ist das gar nicht so einfach. Ich habe das mal so in 4 Punkte aufgeteilt. Und zwar einmal die Erkunden, einmal die Erobern, einmal die Besetzen und Verwalten und einmal die Ordnung wiederherstellen. Ich reise diese Punkte nur kurz an. Was erkunden wir denn? Erst einmal unser altes Leben, das, was zurückliegt. Das hat nichts mit Rückblicken ständig zu tun, sondern es muss einmal geklärt werden, es muss einmal ausgeräumt werden, damit wir das eben nicht mehr tun müssen, ständig zurückschauen. Es wird ein für alle Mal in Ordnung gebracht. Alle alten Prägungen, unser altes Verhalten, ja, das mit dem Wort Gottes im Widerspruch steht, muss ausgeräumt werden. Der Raum der Unversöhnlichkeit, das ist ein ganz großer, ganz dicker und ganz fetter Raum oft in vielen, vielen Menschen. Ich habe nur ganz wenige Menschen in meinem Leben gesprochen, die mir sagten, nö, da habe ich kein Problem mit. Die kann man zählen. Die anderen, die kann man nicht mehr zählen. Denn jeder ist irgendwo mal verletzt worden, ja, enttäuscht worden, angegriffen worden und was auch immer. Und das ist ein Raum, der muss klar abgesteckt werden, der muss ganz sauber ausgeräumt werden und alle Verletzungen, die damit einhergehen, müssen geheilt werden. Das gehört unter diesen ersten Punkt. Der zweite Punkt ist, was müssen wir denn erobern? Und da gibt es nur eine Sache, die wir erobern müssen. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit muss erobert werden, Gottes Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit. Er sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand, hört ihr, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er ist die Person, die wir finden müssen, die wir erobern müssen. Seine ganzen Charaktereigenschaften, die prägend sind für unser ganzes kommendes Leben, die wir Stück für Stück erkennen und auch anziehen, in unser Leben hinein integrieren, wo wir verändert und verwandelt werden, wo wir unsere Schwachheit Jesus bringen und er gibt uns dafür seine Stärke in allen Lebensbereichen, auf allen Ebenen unseres Lebens. Und hier gehen wir aus dem Fleischlichen in ein geistliches Leben hinein. Denn wisst ihr, der Begriff fleischlicher Christ ist so schnell dahingesagt. Aber solange wir fleischliche Christen sind, gehen wir weit an der Bestimmung Gottes vorbei, auch weit an seinen Verheißungen und weit an dem Segen, den er für uns hat. Denn wir werden alles aus eigener Kraft wursteln und machen und werden die geistliche Sicht für unser Leben überhaupt nicht haben. Also, wie gesagt, das ist ganz wichtig. Und glaubt mir nur, jedes alte Ding, das ihr aus eurem Leben als nicht gut erkennt, wenn ihr das gefunden habt, dann heißt das, dass eine geistliche Wahrheit da erst unten drunter liegt. Denn ohne diese geistliche Sicht der Dinge könnt ihr gar nicht erkennen, dass etwas falsch oder nicht richtig ist in eurem Leben. Also es ist die Grundbasis überhaupt, so wie Jesus auf allen Ebenen die Grundbasis ist. Und was sagt das Wort Gottes über mein Leben? Wie ich es lebe? Über mein Verhalten? Und wisst ihr, das steht oft ganz konträr zu den Dingen, die uns ja, mich haben sie 40 Jahre lang geprägt. Ich weiß nicht, wann ihr euch bekehrt habt, je früher, desto besser. Aber diese Dinge, die festigen sich ja von Kindheit an in uns, diese falschen Verhalten. Dann die, die besetzen und verwalten. Wisst ihr, jeder fleischliche Raum in uns. Und stellt euch mal wie ein Haus vor mit vielen Zimmern. Jeder Raum steht für irgendeine Sache in eurem Leben. Muss umprogrammiert werden. Neue Maßstäbe werden dort gesetzt. Was ganz wichtig ist. Und dann Da muss ich lernen, nach diesen Maßstäben zu leben. Das gelingt nicht immer gleich hundertprozentig und total toll, sondern wir werden manchmal unseren Kampf haben, wenn das Alte wieder durchbrechen will, die alte Sicht sich wieder manifestiert, dann haben wir mit dem Wort Gottes erst da unseren Kampf zu machen, bis es sich gefestigt hat, eingepflanzt ist, gewachsen ist, Wurzel gezogen hat. Und das alles ist ein Prozess. Es geht nicht von jetzt auf gleich. Aber wir sollten uns diese Zeit des Wachstums auch lassen, das ist wichtig. Denn Bernd sagt immer, ein Baum, der wächst und unten keine Wurzeln hat, der fällt beim kleinsten Sturm um. Und so ist das auch. Bevor man manchmal Frucht zieht im Leben, von sich selbst oder von anderen, da zieht es aber unten doch Wurzeln. Und das ist wichtig. Dann die Ordnung wiederherstellen. Das heißt, das Leben, das Gott für uns bereitet und gedacht hat, in Anspruch nehmen. Darin zu wandeln, in seinen Wegen zu gehen. Ja, und Acht zu haben, dass es uns nicht wieder geraubt wird. Wachsam zu sein. Und wirklich Stück für Stück in die neue Ordnung, in eine ganz neue Bestimmung hineinzugehen. Und wisst ihr, ich habe so gedacht, das alles erleben wir schon zu einem großen Teil in unseren Begegnungswochenenden. Da passiert auf dieser Ebene ganz viel. Ja, kann das mal jemand bestätigen, der schon mit dabei war? Amen. Ja, ich mache euch also wirklich Mut. Das ist so wie so eine kompakte Sache, ja, sowas ganz Massives, Starkes, was unser geistliches Leben total durchdringt, wo was passiert. Ja, ihr geht aus diesem Bewo nicht mehr heraus, wie ihr hineingekommen seid. Das behaupte ich hier ganz kühn, nehmt mich anschließend beim Wort. Könnt ihr kommen, könnt mir sagen, du hast recht gehabt. Denn so wird das auch sein. Und als Kämpfer, wenn wir denn zugerüstet sind, wenn wir unser Land in uns selbst eingenommen haben, dann sind wir erwachsene Christen, wenn das abgeschlossen ist. Und wenn wir das sind, dann gehen wir in den Kampf. Dann kann Gott uns sein Wort anvertrauen, damit wir es wirklich so benutzen, wie er das möchte. Um das alles herbeizuholen, was die Bibel uns an Verheißungen zuschreibt. Und ich möchte jetzt ganz kurz nur mal auf diese Waffenrüstung eingehen. Ich erlebe immer wieder in unseren Glaubensgrundkursen, habe ich das oft erlebt, dass man zwar um die Waffenrüstung wusste, aber nicht so recht wusste, ja, was bedeutet sie eigentlich für mich und mein Leben? Und ich will es kurz, wirklich kurz umreißen. Da haben wir einen Gürtel, einen Helm, einen Brustpanzer, Schuhe und ein Schwert. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Der Schild des Glaubens. Oh ja, ein ganz, ganz, ganz heißes, wichtiges Ding. Und wir umreißen das jetzt, ich umreiße euch das ganz kurz. Der Gürtel ist das geschriebene Wort Gottes. Es ist auch der einzige Teil der Waffenrüstung, den ihr richtig anfassen könnt. Ja? Denn das haben wir ja in der Hand. Nehmen wir jeden Tag in die Hand, können wir drin lesen. Das ist etwas ganz Tolles. Es beinhaltet einfach, wenn wir diesen Gürtel fest anhaben, dann wissen wir, wer wir sind, was wir sind. Wir wissen, wer Gott ist. Wir wissen, wer der Feind ist. Und wir wissen, wer wir sind. Das sind wichtige Erkenntnisse. Wenn man das nämlich nicht erkennt und da eine falsche Sicht hat, dann werden wir in die Irre geführt. Wir prüfen alles an dem Wort Gottes, was uns begegnet. Und es gibt uns auch Auskunft und Weisung weiter. Dann der Helm des Heils erschützt unsere Gedankenwelt vor den Angriffen des Feindes. Der Panzer der Gerechtigkeit, der Brustpanzer, der hat die wichtigsten Körperteile bedeckt. Herz, Magen, Lunge. Und geistlich gesehen schützt er unseren inneren Menschen und sorgt auch dafür, dass dieser innere Mensch wachsen kann. Dieser Schutz ist ganz wichtig. Merke ich jetzt auch nicht drauf ein. Wir werden noch zu anderer Zeit Gelegenheit dazu haben. Dann die Schuhe. Oh, von den Schuhen bin ich so begeistert. Muss ich immer wieder sagen. Wisst ihr, manch einer hängt sich einen Van Gogh ins Zimmer oder einen Dali oder sonst irgendetwas und ist begeistert und steht jeden Tag davor und sagt, super, toll, finde ich klasse. Wisst ihr, was ich mache? Ich gucke mir von Zeit zu Zeit meine Waffenrüstung an. Und dann bin ich genauso begeistert. Dann bin ich wieder stark, das stärkt mich. Dann weiß ich wieder, ja, genau, du brauchst vor nichts Angst zu haben, vor überhaupt nichts. Und dann schauen wir uns jetzt die Schuhe an. Die Schuhe bestanden aus zwei Teilen, einmal eine Beinschiene, einmal nur der Schuh. An der Seite war er geschützt durch so Metallplatten. Also wir reden hier von einer Rüstung, die Paulus sich herausgezogen hat, und zwar von den Römern, ja. Das ist ganz, dass ihr wisst, wovon wir hier reden, ja. Also er hat ganz praktisch eine Rüstung vor Augen gehabt. Anhand der Rüstung, wenn man sich diese Rüstungsteile anschaut, dann erkennt man, wie wir das ins Geistliche zu übertragen haben. Und diese Schuhe waren an der Seite mit so Stahlplatten verstärkt und versehen und hatten unten an der Sohle Spikes. Und in Friedenszeiten, in normalen Soldatenzeiten, sagen wir mal so, waren die 2,5 Zentimeter lang. Und in Kampfzeiten waren die bis zu 7,5 Zentimeter lang. Könnt ihr euch das vorstellen? Schuhe, die bis zu 7,5 Zentimeter lange Spikes unten an den Sohlen haben. Warum glaubt ihr, hatten die das? Damit die ein bisschen auf Stelzen gehen konnten oder ein bisschen größer waren? Die Römer waren zu der Zeit kleine Männer. Warum glaubt ihr, hatten die das? Bester Stand? Naja, eher nicht, würde ich sagen. Das war vielleicht, man musste lernen, auf solchen Spikes zu laufen. Daniel? Ja, genau, das bringt's. Damit der, der am Boden lag oder der uns sie angriff, auch mit dieser Waffe auch getötet werden konnte. Denn Gott sagt, wo gehört der Feind hin? Unter unsere Füße. Und wenn ihr euch dann noch vorstellt, ja, ihr habt da Spikes unten drunter, wie will der dann da noch weg? Keine Chance. Keine Chance. Diese Schuhe sind einmal die Schuhe der Bereitschaft, eine Defensiv- und es ist auch eine Offensivwaffe. Einmal sind sie zu unserem Schutz für unsere Füße, ja, und um das Evangelium hinauszutragen. Zum anderen sind sie eine richtige, brutale Waffe gegen den Feind. Wenn ihr eure Rüstung anhabt, wisst ihr, was ihr unter den Füßen habt. Und was ich dort mit diesen Füßen, mit diesen Schuhen festhalte, das läuft nicht mehr weg. Das ist fest unter meinen Füßen. Das bleibt auch da, wenn ich Acht habe. Dann der Schild des Glaubens. Oh, das war auch ein gutes Ding. Der Schild des Glaubens, das war ein Schild, der hieß auf Griechisch, wurde der als Tyrios bezeichnet, was schon aussagt, war so groß wie eine Tür. Der ganze Mensch konnte sich total dahinter verstecken. Ja, diese Soldaten waren total geschützt hinter diesem Schild. Er bestand aus 6 Sorten speziell gegerbten Leders und waren ganz fest miteinander verbunden. Die waren, also das Schild war so fest und so hart, wie so fast wie Stahl. Es hatte dann noch einen Metallrahmen drumherum. Und diese Soldaten mussten jeden Tag, und zwar bevor sie was gegessen haben, gefrühstückt haben, mussten die ein kleines Fläschchen aus dem Ransen ziehen und ein Läppchen, und dann musste dieses Schild damit eingeölt werden, damit dieses Leder nicht rissig, nicht spröde wurde, weil ja dann hätte ein richtig mit Wucht geschossener Pfeil womöglich diesen Schild spalten können und den Menschen dahinter töten. Es war also in ihrem eigenen Interesse, dass sie diesen Schild jeden Tag peinlich genau mit Öl eingerieben haben. Und wisst ihr, das Öl steht ja in der Schrift nicht umsonst für den Heiligen Geist. Was ist unser Glaubensschild wert, wenn wir den Heiligen Geist nicht jeden Tag dabei haben, bei all dem, was da auf uns zukommt? Ja, was ist unser Glauben wert ohne den Heiligen Geist? Werden wir sehr schnell wieder aus eigener Kraft laufen und strampeln. Und noch etwas hat mir gut gefallen. Wenn eine Schlacht bevorstand, dann wurden diese Schilde über Nacht ins Wasser gelegt. Das heißt, Leder saugt sich ja doch bis zu einem gewissen Grad voll Wasser. Die waren dann sicherlich schwer, aber auf diese Art und Weise konnten auch alle feurigen Pfeile, die da kamen, gelöscht werden. Da konnte keiner Fuß fassen an diesem Schild. Er hatte keine Chance, das Feuer konnte nicht brennen, weil genug Wasser in dem Schild war. Das hat mir einfach gut gefallen. Stellt euch euren Glaubensschild so vor, dass ihr mit dem Heiligen Geist, ja, euren Glauben auslebt und pflegt, möchte ich sogar sagen, und dass ihr in dem Wasserbad des Wortes, und das Wort steht ja in der Schrift für Wasser, sehen wir schon in der Stiftshütte, ja, dieser große Wasserkessel, Bottich, Kessel war es ja keiner, es war ein großer Bottich, dass das schon für das Wort Gottes steht. Das heißt, der Heilige Geist und das Wort Gottes sind unerlässlich, damit unser Glaubensschild die Funktion ausüben kann, die Gott ihm zugedacht hat. Und komme mir keiner und sage, ja, ich habe aber nicht genug Glauben. Laut der Bibel hat jeder von uns, hat Gott uns so viel Glauben zugemessen, damit wir dem Feind widerstehen können. Das könnt ihr an mehreren Stellen wirklich nachlesen. Dann haben wir das Schwert des Geistes. Auch eine heiße Waffe. Finde ich zumindest. Es gab 5 verschiedene Schwerter. Und Paulus hat sich eine Sorte dort herausgepickt. Ein Schwert. Einen Typ des Schwertes. Das war 50 Zentimeter lang und es war an der Spitze gebogen. Ich will das jetzt nicht so ausmalen, wie ich das gerne tun würde, wozu dieses Schwert gedacht war. Aber ich meine, ihr seid ja alle erwachsene Menschen, ihr könnt es euch vorstellen. Ja? Es hat nicht genügt, dort zuzustechen. Ja? Es hatte seine Wirkung, glaubt mir. Es hatte seine Wirkung. Und Paulus hat es nicht umsonst ausgewählt aus diesen 5 verschiedenen Schwertsorten. Und was da auch wichtig ist, das Schwert des Geistes ist auch mit dem Gürtel ganz eng verbunden. Denn der Gürtel, haben wir gehört, ist das geschriebene Wort. Und das Schwert des Geistes ist das gesprochene Wort. Jetzt hatte ja dieses Schwert 2 Schneiden. Ja? Das heißt, die eine Schneide steht für das Wort Gottes, das aus seinem Munde kommt. Die zweite Schneide steht symbolisch dafür, für das Wort Gottes, das aus unserem Munde kommt. Und dann sehen wir, wenn wir das Schwert drehen, egal wie oft, es wird immer 2 gleiche Seiten haben. Das Wort Gottes aus unserem Munde ist eine ganz gewaltige Sache. Denn es gibt in diesem ganzen Universum nichts, was mächtiger und kräftiger wäre als das Wort Gottes. Das dürfen wir nie vergessen. Ja? Auch wenn wir mit unseren Augen nicht immer gleich sehen, was da passiert. Glaubt mir, es passiert eine ganze Menge. Wenn wir ins Unsichtbare gucken würden, würden wir wahrscheinlich den ganzen Tag nur Kampf machen, weil da etwas passiert. So, gehen wir wieder mal zurück zu den Israeliten. Als jetzt der Tag gekommen war, an dem sie diesen Jordan überqueren sollten, da brach das Volk die Zelte ab und folgte den Priestern und der Lade zum Fluss. Ich habe so denken müssen, wisst ihr, wir müssen in unserem Leben auch oftmals eine Menge Zelte abbrechen, eines nach dem anderen. Immer gemäß des Erkenntnisstandes, den wir haben, was das Wort anbelangt und den Willen Gottes für uns und unser Leben. Das wird nicht immer leicht sein, manchmal muss man sich sicherlich auch überwinden. Und dann hat man das getan, hat diesen Schritt getan und man tut den nächsten und bums, steht man vor einem Glaubenshindernis. So wie die auch. Die taten das, brachen die Zelte ab, packten alles ein und gingen an den Jordan, kamen dann an und haben gedacht, oh, Hochwasser, wie sollen wir denn hier über diesen Fluss kommen? Und ich habe schon gesagt, Josua hatte bestimmt innerliche Ängste, ich glaube es ganz fest, dass er gedacht hat, wie wird das Volk jetzt reagieren, noch dazu auf mich und auf das, was Gott gesagt hat. Es war für sie eine harte Glaubensprüfung, denn es waren mit Sicherheit auch viele gebrechliche, alte Leute, Kinder, Schwangere, überhaupt Frauen, die auch nicht so viel Kraft haben wie ein Mann, diesen Wasserfluten zu widerstehen. Und würden sie darauf vertrauen jetzt, was Gott gesagt hatte? Denn er hatte in Josua 3, Vers 13 gesagt, wenn dann die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn, des Herrschers über alle Welt tragen, in dem Wasser des Jordans stillstehen, so wird das Wasser des Jordans, das von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben wie ein einziger Wall. Eine feste Zusage Gottes, eine ganz klare Aussage Gottes für das ganze Volk. Gott war mit ihnen, lesen wir da an einigen Stellen. Ich werde mit dir sein. Das steht auch des Öfteren dort. Und ich habe so denken müssen, wisst ihr, wenn die Israeliten das jetzt nicht geglaubt hätten, die Feinde, die hätten das geglaubt. Denn ich habe mit meinen Kindern vor ein paar Tagen noch die Geschichte von der Hure Rahab gelesen, danach, gell, mit der Hure Rahab. Und dann sagte die noch zu diesen 2 Kundschaftern, ja, wir haben alle solche Angst vor diesem Volk, das da kommt und vor seinem Gott. Denn wir wissen, was er vor 40 Jahren an ihnen, wie er sie durch das Schilfmeer geführt hat. Überlegt euch das mal. Die hatten da keine Bücher oder sowas. Es war vielleicht irgendwo niedergeschrieben, aber das Volk hat das sicherlich nicht lesen können. Es wurde überliefert. So ernst hat man das genommen. So wichtig wurde das genommen. Und man hatte Angst vor diesem Volk, dessen Gott man schon einmal erlebt hat. Und ihr könnt sicher sein, dass die absolut Späher da hatten, die gesehen hatten, wie wiederum das Wasser aufgehalten wurde. Und das ganze Volk kam über diesen Fluss. Welche Panik bei den Feinden. Und so soll das auch sein. Panik. Denn wisst ihr, man sagt ja nicht umsonst, der Feind weiß um die Bibel, er weiß auch, was geschrieben steht. Sein Vorteil sind nur Christen, die das eben nicht wissen. Die kann er belügen. Die kann er in die falsche Richtung lenken. Auch heute, genau wie früher, macht Gott uns Mut. Wirklich Mut. Durch Zeichen und Wunder. Und er benutzt genau wie früher, auch heute, seine Kinder als ausführende Organe, um seinen Plan hier ins Leben zu rufen. Aber einen Punkt möchte ich nur ansprechen. In Josua 3, Vers 9, da heißt es, da sagte Josua zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Darüber kann man eine extra Predigt halten. Ja, unter normalen Verhältnissen hätte er sagen müssen, hier, jetzt macht, rüstet euch, kämpft noch mal ein bisschen, macht noch mal Training, sorgt dafür, dass eure Rüstung klappt, dass die Schwerter schön scharf sind und so weiter und so fort. Rüstet euch zum Kampfe. Das hätte er normalerweise sagen müssen, das hat er aber nicht getan. Und ich denke einfach, dass dies die Zeit der geistlichen Vorbereitung war. Hier war Geistliches angesagt. Geistliche Vorbereitung war angesagt, nicht eine militärische. Und das erleben wir in unserer Zeit sehr oft, wenn ich so an diese vielen Veranstaltungen von Bohnke auch denke, gerade jetzt mal so, da wird auch vorher, wird über Monate, gibt es Gebetsteams, die da beten und die auf unsichtbarer Ebene wirklich die Vorbereitungen treffen, damit der Heilige Geist den Freiraum hat, wenn die Veranstaltung dann beginnt, die er haben muss und braucht. Ja, der Sieg wird vorher erkämpft. In den Veranstaltungen wird er eigentlich nur noch vom Unsichtbaren ins Sichtbare heruntergeholt. Und so geht das in unserem Leben generell, ob es im Kleinen ist oder ob es bei so großen Veranstaltungen ist. Es ist immer das Gleiche. Sind wir bereit, ja, uns von Gott neue Wege führen zu lassen. Denn die Bundeslade ging in diesem Fall vor dem Volk her. Die Volk folgte so in einem Abstand von ungefähr einem Kilometer. Das hieß auch Abstand. Hier ist die Heiligkeit Gottes. Und auch das sollten wir nie außer Acht lassen. Ich habe was dagegen, Gott als meinen Kumpel zu bezeichnen. Er ist mein Freund. Aber selbst vor diesem Freund habe ich einen mächtigen Respekt und empfinde eine tiefe Anbetung. Und wir sollten das nie vergessen, wer Gott ist. Ich glaube, die Heiligkeit können wir gar nicht ganz erfassen und begreifen. Aber da war der Abstand nötig und das Volk wusste, Gott führt uns jetzt einen neuen Weg. Und im Vertrauen auf Gott gingen sie dann auch wirklich alle über diesen Jordan hinüber. Wisst ihr, sind wir bereit, Zelte abzubrechen? Sind wir bereit, diese, sag mal, Grundausbildung im Geistlichen wirklich zu durchlaufen, mitzumachen? Sind wir bereit, dieses Alte, dieses bisschen Sicherheit, an das man sich manchmal so klammert, was einem dünkt, es sei Sicherheit, wo man sich gar nicht vorstellen kann, dass sich das verändert in unserem Denken und in unserer Sicht. Sind wir bereit, mutig, diesen Schritt da zu tun, aus dieser Sicherheit heraus? Können wir das? Wir wissen nicht, wie es anschließend weitergeht. Wir wissen nicht, wie wird der Plan Gottes und seine Zusagen, wie wird er denn in Existenz kommen? Wir wissen nur, dass es so ist. Da dürfen wir ganz sicher sein. Wisst ihr, wir wollen ja dieser Armee nicht nur mal ein paar Wochen, ein paar Monate oder ein paar Jahre beitreten, sondern wenn, dann machen wir es richtig. Sondern ganz und gar. Für den Rest unseres Lebens. Denn das ist unsere Bestimmung, dass wir den Willen Gottes auf dieser Erde ausführen. Ja, kein Pflichtsoldat, wie wir das hier auf Erden haben. Die sind froh, wenn sie ihre anderthalb Jahre hinter sich haben. Oder vielleicht ist es jetzt auch kürzer geworden. Ich weiß es gar nicht mehr. Im Moment habe ich noch keine Söhne. Die bei Daniel steht demnächst an. Aber da werden wir uns damit beschäftigen, wenn es soweit ist. Gell? Aber sie machen oft diese Bundeswehrzeit ohne Lust, mit Frust. Und sind froh, wenn sie sie hinter sich haben. Viele. Aber so soll das bei uns Christen nicht sein. Wir sollten ganz bewusst in dieses Glaubensleben hineingehen. Wir sollten ganz bewusst diesen Jordan überqueren. Ganz bewusst aus dem fleischlichen Leben in ein geistliches Leben hineingehen. Da ist eine Fülle, die uns erwartet und die wir einnehmen können. Eine Fülle.